Also ich weiß noch Bomdia und Obrigado. Das kriege ich noch hin auf Portugiesisch, aber mehr nicht mehr. Olli, wie ist es bei dir?
Vergiss es, ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich hatte einen kleinen Zettel, aber der ist weg.
Alles gut.
Buon Camino.
Buon Camino.
Buon Camino.
Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir Zeit nimmst für diesen Camino-Podcast. Ich bin Markus, Radiomoderator, Dozent und vor allem bin ich Pilger. Letzteres seit 2012. 7 Mal ging es für mich auf die Caminos, die die Welt bedeuten. Von einer Reise ist dann ein kleines, aber feines Hörbuch entstanden. Von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen heißt das Ganze. Da gibt es nicht nur viele Geschichten vom Jakobsweg, sondern auch ganz viele Originaltöne von unterwegs und ich bin mir sicher, jeder Pilger, der das hört, der ist dank dieser Töne sofort wieder auf dem Jakobsweg. Kannst du ausprobieren, funktioniert wirklich. Das Hörbuch gibt es auch mit Hörproben auf www.jakobsweg-hörbuch.de. So, und heute geht es jetzt hier auf einen der beliebtesten Jakobswege überhaupt. Das war damals mein erster Weg, den ich gegangen bin, 2012. Da spielte der noch gar keine so große Rolle. Damals sind im Jahr 25.000 Menschen in etwa diesen Weg gegangen. Nur wenige Jahre später pilgerten diesen Weg schon 70.000 Menschen im Jahr. Man sieht also, da ist einiges nach vorne gegangen auf dem Camino Português. Darum soll es heute gehen, um den Jakobsweg, der durch Portugal und Spanien läuft. Und dass der so beliebt ist, liegt sicherlich auch daran, dass es so eine schöne Variante gibt, die am Meer verläuft, direkt an der Küste lang. Gute 220 bis 250 Kilometer lang ist dieser Weg. Also in gut 2 Wochen Urlaub ist das auch zu laufen. Wie lang, Olli, bist du unterwegs gewesen?
Ich war 4 Wochen unterwegs.
4 Wochen.
Das also lag, 30 Tage waren es knapp, ja.
Ja, das lag aber noch an anderen Dingen. Und genau. Darüber werden wir jetzt sprechen.
Pilgern auf den Jakobsweg. Dein Camino-Podcast. Mit Markus Poschlott.
So. Und mit Olli. Moin, Olli.
Moin, Markus.
Olli, wer bist du denn?
Ich bin Oliver Zwalina. Ich komme aus Stade und bin dies Jahr das erste Mal mein Camino gelaufen, quasi.
Jetzt habe ich zu Beginn gleich 2 Fragen. Die gehen gleich relativ rein. Zum einen, warum bist du diesen Weg gegangen und warum bist du diesen Weg gegangen?
Warum bin ich überhaupt gegangen, ist, dass ich irgendwas anders machen wollte. 20 Jahre lang Urlaub an der dänischen Westküste waren genug und wollte jetzt einfach mal was für mich machen. Ich wollte einfach mal ausbrechen. Und den Weg bin ich tatsächlich auf Anraten einer sehr guten, mittlerweile sehr guten Freundin gegangen, die habe ich letztes Jahr kennengelernt, die 7 Caminos gelaufen, dieses Jahr den 8. Und das war ihr erster, der Portugues de Costa, und hat gesagt, wenn du starten willst, dann nimm den. Und sie hatte recht.
Das war dein erster Camino. Wie war das denn vorab mit der Erwartung? Wenn ich mir vorstelle, es geht jetzt bald los, du hast dich jetzt für einen Weg entschieden, das soll der Camino Português sein, also du startest in Porto. Ab da hat man ja gewisse Erwartungen. Hast du dir vorher viel angeguckt, online gesehen, Buch gelesen, whatever irgendwie?
Podcasts gehört, tatsächlich, ja. Facebook-Gruppen beigetreten. Ich habe gar nicht so viel gelesen eigentlich und ich war auch der Meinung, ich gehe fernwandern, ich gehe gar nicht pilgern oder sowas, ich war der Meinung, ich wollte fernwandern und habe dann auch eine Herberge rausgesucht im Internet, ich habe so ein bisschen recherchiert im Internet und habe dann eine Herberge gefunden in Porto, habe da 2 Nächte gebucht und dann den Flug dahin gebucht und dann einfach drauf los und danach nichts mehr, also einfach nur losgelaufen. Und
also
die Erwartungen waren da dann auch tatsächlich so, eigentlich, mal gucken, was passiert, ne?
Ja, erstmal mal raus, es ist schon mal nicht Dänemark.
Genau.
Das heißt, also so Religion, was Spirituelles hat da erstmal auch keine Rolle gespielt in deinen Gedanken?
Tatsächlich gar nicht. Ich wollte wirklich nur wandern und ich wollte einen weiten Weg wandern. Ich bin hier in Hamburg, gibt es hier die Fischbeker Heide. Das ist eine ganz tolle Gegend. Da kann man wirklich auch schön wandern. Aber das ist, irgendwann ist der Reiz da auch weg. Und also Norddeutschland zu bewandern ist schon ganz toll, aber halt flach. Und ich wollte einfach mal was anderes machen.
Ja.
So ein bisschen Abenteuer. Für mich Abenteuer.
Beschreib mal, nimm uns mal mit in dein Leben vor dem Camino. Wie hat es da ausgesehen bei dir?
Vor meinem Camino, ja, verheiratet, 2 Kinder, Job bei einem europäischen Flugzeughersteller unaufgeregt, sagen wir es mal so.
Unaufgeregt.
Und, genau. Und irgendwann war das, war ich weiß nicht, ob es Langeweile war oder Ausbrechen, irgendwas. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas anders machen. Und ja, und dann habe ich damals die Susi aus Franken kennengelernt auf einer Reha-Maßnahme auf Borkum und die hat mir so vorgeschwärmt. Und ich habe damals den Harpe Francis Buch da gelesen, hier sein, ich bin da mal weg. Mhm. Fand ich nett, aber das hat mich nicht so gefixt. Aber die hat mich letztes Jahr echt so ein bisschen so, ich denke, boah, das klingt echt cool und das musst du mal ausprobieren. Und ja. Aber da war der Pilgergedanke überhaupt nicht dabei.
Ja. Einfach mal was anderes machen.
Genau.
Und wir können schon mal spoilern, dein Leben hat sich ja nun nach dem Weg tatsächlich einmal richtig gedreht.
Dramatisch, ja.
Dazu kommen wir gleich dann nochmal im Laufe des Podcasts. Jetzt stelle ich mir vor, du hast die Idee gehabt, okay, ich fand das, was die Dame da auf Borkum erzählt hat, ganz spannend. Jetzt mache ich das auch. Wem hast du das vorher erzählt, dass du dich auf den Jakobsweg begibst?
Zu vielen. Ich war sehr plapperig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Eigentlich wussten es, glaube ich, alle. Okay. Alle in meinem Bekanntenkreis. Und nee, war aber auch, fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Und viele haben auch gesagt, boah, ey, cool. Und ey, nimm mich mit. Und ich immer, ich will alleine laufen.
Ja.
Ja, und das war da. Also sie wussten es wirklich, glaube ich, fast. Es gab kaum einen, der es nicht wusste. Ich war selber sehr aufgeregt und freudig erregt, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, und klar, wenn du jetzt auch nicht den Gedanken des Pilgerns so im Hinterkopf hattest, sondern mehr, das wird jetzt ein schöner Urlaub und ich gehe einfach mal ein bisschen wandern, dann ist das ja auch was anderes, ne? Dann geht man auch anders ran.
Ja, und so komisch es ist, ich bin wirklich extremst unreligiös und mir war der Gedanke des Pilgerns tatsächlich unangenehm, wenn ich so drüber nachdenke, wollte ich immer nicht sagen, dass ich pilgern gehe, weil dann hieß es dann immer, oh Gott, auf was für ein Trip bist du denn? Das wollte ich gar nicht, ich wollte nur wandern gehen.
Ja.
Das war so meine Idealvorstellung. Und dann an der Küste lang, das ist ja ideal, ne?
Ja.
Als Hamburger, ne, geht man, gebürtiger Hamburger, geht man gerne an die Küste.
An die Küste da, ganz genau. So, ja. Dann war dein erster Pilgertag da auf dem Camino. Ich sag jetzt mal Pilgertag einfach, weil irgendwann ist das ja mal umgeschwenkt. Das heißt Tag 1, du startest in Porto.
Ja.
So, raus, da geht's erstmal ja ganz viel aus der Stadt raus. Hast du die Bahn genommen? Da fährt ja so eine alte historische Bahn raus.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich hatte den kruden Gedanken, ich will nicht durch die Stadt laufen.
Ja.
Und bin dann mit der Metro nach Matosinhos gefahren.
Ah, okay.
Bin dann von Matosinhos aus los.
Das
hinterher
ist der erste Ort,
hab
müssen wir mal
mich
sagen.
Geärgert, weil wenn man tatsächlich den Portugues da Costa geht, dann muss man von der Kathedrale aus loslaufen und dann geht man einfach die Treppen runter, geht runter zum Dudo und läuft dann Richtung Atlantikküste. Und das ist ein wundervoller Weg. Ich bin später, ich habe da jemanden kennengelernt, die hat mich irgendwann abends abgeholt mit dem Auto, sind wir nach Matosinhos zum Essen gefahren. Und die ist dann den Weg mit dem Auto gefahren, mit dem man eigentlich läuft. Und ich habe mich so geärgert, weil der Weg ist so schön und wirklich reizvoll. Und ja, also nächstes Mal würde ich es anders machen. Ich kann nur jedem raten, lauft von der Kathedrale aus los.
Ich bin einmal auch gelaufen von der Kathedrale und das zweite Mal habe ich aber tatsächlich diese Straßenbahn dann aber auch genommen. Die fährt genau unten am Weg lang. Also man ist nur ein kleines bisschen schneller und man spart sich tatsächlich schon, jetzt muss ich lügen, 4 oder 5 Kilometer und man ist dann wirklich am Ende schon fast in Matosinhos. Das ist dann wirklich nicht mehr weit zu diesem ersten Ort. Okay, das heißt, du bist mit der U-Bahn rausgefahren nach Matosinhos und von dort, also bist du im Prinzip von Matosinhos gestartet.
Ja, genau. Und dann gehst du ein Stück da durch die Hafenanlage, kommst dann irgendwann durch so ein paar Nebenstraßen direkt auf die Küste zu und da hat es mich dann das erste Mal ergriffen, weil das war so ein Boah-Effekt. Ich meine, Meer ist für mich nichts Neues, aber es war schon ein cooler Anblick, da die Küste zu sehen. Und der erste gelbe Pfeil, da habe ich Hühnerhaut ohne Ende gekriegt.
Mhm.
Ich war wirklich, das war ein schöner Moment tatsächlich, ja. Das war sehr cool.
Nimm uns mal noch mit in deinen Rucksack. also beim ersten Mal ist es ja immer ganz spannend, was nimmt man mit, was lässt man zu Hause und was hätte man lieber zu Hause gelassen?
Ja.
Und auf was würdest du auch heute nicht verzichten wollen bei deiner gedanklichen nächsten Reise?
Das ist ja ganz kurios, ne? Es gibt ja immer so schlaue Sprüche, nimm nur das Nötigste mit und davon die Hälfte.
Ja.
das Unnötigste war tatsächlich mein Poncho. Also es war eine selten dumme Idee, diesen Poncho mitzuschleppen. Erstmal war er schwer.
Ja.
Und zweitens, wenn man ihn anhatte, war das darunter nasser als außerhalb.
Ja.
Zumindest bei mir. Ich schwitze recht stark und der Poncho, es war wirklich super blöd. Ansonsten, ich habe 10 Kilo, also 9 Kilo auf dem Rücken gehabt, plus Wasser waren das dann so 10,5, 11 Kilo. Definitiv zu viel. Ist einfach zu viel gewesen. Das ist zu viel Gewicht. Ich bin zwar 1,90 groß und auch relativ schwer, aber das war zu viel. Also manchmal hat mich der Rucksack echt genervt und auch meinen Rücken so ein bisschen geschadet, bin ich ehrlich.
Was war das Wichtigste in deinem Rucksack? Was würdest du sagen? Darauf auf jeden Fall nicht verzichten, also für dich selber auch.
Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt gar nicht so wirklich was benennen. Ich war wirklich sehr pragmatisch. Ich hatte, okay. Ich hatte 4 T-Shirts, 2 Hosen, ich hatte einen Schlafsack, ich hatte einen Hüttensack, ich hatte ein bisschen Fliegeprodukte und mehr nicht. Also ja. Ich habe wirklich unspektakulär.
Ich habe auf
vielleicht so ein Engelchen. Ich habe von guten Freunden habe ich so einen kleinen Engel geschenkt bekommen. Der hing außerhalb und von meiner Nachbarin habe ich einen ganz kleinen Engel geschenkt bekommen. Der war erst einmal in meiner Bauchtasche und dann habe ich an meiner 4. Etappe irgendwann so ein Bändchen geschenkt bekommen. Da habe ich dann diesen Schutzengel mit rangebanzelt und draußen am Rucksack dran. Da habe ich dann aber irgendwann irgendwo festgestellt, dass ich ihn verloren habe. Da ist das Band vom Rucksack abgefallen. Da ging es mir in dem Moment wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Aber wie das denn so ist, der Camino hat das irgendwie wieder gerichtet. Und nachmittags war ich mit anderen Pilgern Wein trinken. Und da hat er irgendwann sein Armband abgenommen und mir das umgelegt und gesagt, so irgendwie habe ich das Gefühl, du brauchst den dringender als ich. Und das war dann quasi so ein bisschen der Ersatz für den Engel, den ich verloren hatte. Und ich habe da wieder gesagt, boah, ich bin zu betrunken für sowas. Das war ein sehr schöner Moment. Das war Felix aus Rumänien, werde ich nie vergessen. Die waren Felix und Michael aus Rumänien. Das waren zwei sehr nette Menschen, die ich da kennengelernt habe.
Geil. Siehst du, eine von den schönen Geschichten, die man unterwegs erlebt, da werden wir auch noch mehr zu kommen. Ich habe mir bei meinem letzten Weg tatsächlich einen Luxus erlaubt und habe eine ganz kleine und wirklich recht leichte Bluetooth-Box mitgenommen. Weil ich die Vorstellung hatte, das ist bestimmt mal toll, wenn du irgendwann unter einem Baum sitzt, eine Pause machst. Ich war auf der Via della Plata, da ist ja viel Natur und nicht so viel drumherum. Und da machst du dir einfach die Beatles an. Und dann läuft da, während du Pause machst, Here Comes the Sun oder irgendwie sowas. Ich kann dir sagen, ich habe es nie gemacht. Ich habe aber einmal in einer Ferienwohnung, wo ich mit einem Pilgerfreund übernachtet habe, da habe ich morgens dann zum Wecken Guten Morgen Sonnenschein, Nana Muscuri angemacht. Und das hat alleine schon dafür gesorgt, dass es ein guter Tag wurde, glaube ich. Also ja, dafür hat es sich gelohnt, dieses Ding die ganze Zeit. Und es ist wirklich ein ganz kleines Ding, es ist nicht groß und es ist auch nicht sonderlich schwer. Aber wir wissen ja, jeder Gramm zählt auf so einem Weg.
Ich hatte tatsächlich Bluetooth-Kopfhörer mit und habe dann aber irgendwann festgestellt, es ist besser, die Dinger nicht zu tragen, weil wenn man sich verläuft und den Pfiff der Einheimischen, dass man zurück, ey, du läufst falsch, den wollte ich hören.
Ja.
Wenn du den nicht hörst, weil du Kopfhörer drin hast, ist das echt doof.
Hast du den öfter gebraucht, diesen Pfiff? Kam der, hast du dich öfter
zweimal. Verlaufen?
Wirklich,
zweimal. Tatsächlich, zweimal. Und war ich dir sehr dankbar für.
Wir werden heute über den Camino Portugues weiter reden. Das soll heute auch ein Podcast sein für alle, die schon mal gelaufen sind, aber auch die es vorhaben. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, hier, ich habe das vor, demnächst mal zu machen, dann wollen wir jetzt mal so ein paar Fakten klären. Mach mal so einen kleinen Steckbrief über den Camino Portugues. Die Länge des Weges, habe ich schon gesagt, bisschen über 200 Kilometer, ne? 250, je nachdem, gibt ja mehrere Varianten.
Offiziell sind es 280, glaube ich, aber wenn du von der Kathedrale aus, von Matosinhos, keine Ahnung, 8 Kilometer weniger, 270, irgendwie sowas. Ja.
So, wo beginnt der Weg genau? Eigentlich streng genommen in Lissabon? Aber
du kannst in Lissabon starten, aber der offizielle Start ist tatsächlich an der Kathedrale in Porto.
In Porto. Okay, also Porto nehmen wir damit. Die Anreise geht am besten über... Wie bist denn du gekommen?
Mit dem Flugzeug.
Ganz einfach.
Von Köln, genau. Mit dem Zug nach Köln und dann in Köln mit dem Flieger nach Porto.
Ja.
Direktflug.
Ist das Beste. Easy, denke ich auch. Da liegt Porto auch sehr gut dafür.
Ja.
Nächste Frage im Steckbrief ist, das Besondere an diesem Weg ist?
Ist tatsächlich die Küste, das Meer, die Luft, die Ruhe. Ist so. Also ein ganz, ganz toller Weg, den zu gehen. Es ist wirklich schön.
Wie anspruchsvoll ist denn der Weg?
Gar nicht. Also ich hatte fette Wanderstiefel mit, weil ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem linken Achillessehne und Knöchel und ich knicke ganz gerne mal um. Man kann den aber auch echt mit einem guten Sportschuh gehen. Das ist also, das ist nichts.
Was haben wir für Wetter?
Alles. Norddeutsch. Regen, Wind von vorne, Wind von hinten, von der Seite, von oben, unten. Und auch Sonne. Also es war alles dabei. Aber überwiegend Sonne. Ich bin sehr braun wiedergekommen.
Die Herbergssituation.
Hervorragend. Eigentlich also wirklich sehr gut. Ich habe nie Probleme gehabt, eine Herberge zu finden. War allerdings vielleicht auch die Zeit. Ich bin ab 6. April bin ich losgelaufen, über die Osterzeit. Und also ich habe außer in Vigo, da Karfreitag, da habe ich tatsächlich ein Problem bekommen, weil ausgebucht und ich hatte nichts reserviert, da war ich ein bisschen naiv. Semana Santa, glaube ich, heißt das ja
Genau.
dann, ne? Und Beginn der Pilgerzeit und so, und Ostern wird da wirklich zelebriert. Das war wirklich doof. Und da habe ich lange gebraucht, habe dafür 67 € ein sündhaft teures Zimmer gekriegt, was wirklich schlecht war. Aber ist dann halt so. Ja.
So, so.
Ansonsten würde ich sagen, ist wirklich gute Situation.
Es ist spannend, dass man so, das, für mich ist Camino immer so eine Parallelwelt. Wenn ich in Deutschland irgendwo, angenommen, ich fahre zu dir nach Norddeutschland und will dann irgendwo übernachten, sind 67 € für ein Zimmer völlig in Ordnung. Ja?
Ja.
Auf dem Jakobsweg ist es, würde es mir genauso gehen. Da bin ich dann schon so, um Gottes Willen, mein Gott, die Herberge kostet 7 € oder 10, je nachdem, wo man gerade ist. So. Und jetzt auf einmal hat man hier ein Zimmer für 67 €. Die, das ist ja, die nehmen es ja hier von den Lebenden. Ja.
Ich sage es dir. Ja, die billigste Herberge waren 8 € damals pro Nacht. Das war in so einer kirchlichen Einrichtung. Und ja, wie gesagt, das teuerste war dann diese 67. Aber im Schnitt bist du irgendwo bei 14, 15 € irgendwie sowas. Das, wenn du ein Einzelzimmer gebucht hast, dann mal 20, 25. Aber 67, das war schon. Aber das war halt auch die Zeit eben, ne?
Ja.
Und Vigo war
Ostern.
ausgebucht und ja, dann ist das so.
Ostern und Vigo, das ist genau das, da kommt es zusammen.
Genau.
Die Beschilderung auf diesem Weg bekommt von dir eine Schulnote, das wäre.
Boah, eine 2 plus. Also manchmal habe ich gedacht, so, ey, hier wäre mein Fall gut.
Ja.
Aber nee, eigentlich im Großen und Ganzen war die schon sehr gut.
Okay. Deine längste Etappe, die du gegangen bist?
Das waren gute 30 Kilometer. Das war in Portugal. Meine erste Etappe waren 16 Kilometer. Ich wollte nicht gleich richtig fett einsteigen. Die zweite Etappe wollte ich ähnlich gestalten. Das waren dann schon 27 Kilometer. Das war schon knackig. Also ich war die ersten 4 Tage echt platt.
Ja.
Und dann hatte ich dann die vierte Etappe waren dann 30 Kilometer. Ich glaube, Ancora nach Oia. Aber ansonsten immer so um die 20, 25 Kilometer.
Okay. Die passende Camino-Mode für den Weg.
Ja, die lockere Merino-Wanderklamottenausstattung,
Ja, aber du hast ja gesagt, ne, immer wieder mal Regen ist ja schon ein Thema auch gewesen, wenn man am Wasser läuft. Klar, schlägt das ja auch mal sehr schnell um, zumal du ja auch nicht im Hochsommer gelaufen bist. Das heißt, irgendwie Regenschutz, ja, gut, du hast es jetzt mit deinem Poncho nicht so gut erwischt, aber irgendwie.
Ich habe mir in Vigo dann tatsächlich nochmal eine Regenjacke gekauft.
Ah, okay.
Die habe ich dann außer meinen Rucksack gehängt und habe die ein paar Tage nicht benutzen müssen, Gott sei Dank.
Ja.
Irgendwann muss ich sie dann nochmal rausholen. Aber ja, wie gesagt, wenn es geregnet hat, die ersten Tage hatte ich dann mein Poncho. Und das ist ja so, wenn du das Ding anhast und es hört auf zu regnen und die Sonne kommt raus, was wirklich sehr schnell passieren kann, dann brezelt das richtig und ist dann unter dem Poncho, was so schon unangenehm ist, ist dann sehr, und dann muss das Ding echt schnell ausziehen, weil sonst wird das wirklich sehr, sehr heiß da drin.
Du hast ja in Vigo noch mal eine Regenjacke gekauft, das heißt, in Vigo gibt es einen Decathlon.
Yes.
Ja.
Und ich hatte dieses sündhaft teure Zimmer war in der Nähe, war nur 500 Meter weg von diesem Einkaufszentrum.
Ja. Da hat das gut gepasst. Ja, muss man ja wissen, auch in Porto gibt es seit ein paar Jahren auch einen Decathlon, einen relativ großen sogar. Das heißt, man könnte auf diesem Camino tatsächlich einfach nur hinfliegen, ohne irgendwas, und
Ja,
sich theoretisch, nur für den größten Notfall, sich einmal Gott bei diesem Decathlon komplett eindecken. Theoretisch.
es ist ja europäisches Ausland. Wir fahren ja nicht in die Valla Pampa oder sowas, sondern du kriegst in Portugal und in Spanien kriegst du alles. Auch Porto ist gut ausgestattet mit Läden und nein, du
In
kriegst
die
alles.
bekannte Valla Pampa. Dann habe ich noch eine Frage hier stehen beim Steckbrief zum Camino Portugues. Hast du einen Pilgerführer benutzt und wenn ja, welchen? Also hast du so ein Reisebuch, nichts dabei?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Okay.
Überhaupt nichts. Nee.
Hat auch ohne funktioniert. So.
Ja.
Aber die
Es gibt
Fakten.
ja Apps.
Es gibt Apps, genau. Da haben wir mal die Fakten drumherum geklärt. Jetzt ist schon so ein bisschen durchgekommen. Es gibt ja bei dem Camino Portugues, wir sagen immer der Camino Portugues, aber da gibt es ja auch jetzt mehrere Varianten. Es gibt eine, die durchs Landesinnere läuft, die also nach ein, zwei Tagen vom Meer dann wegführt. Man kann auch direkt schon zentral laufen, so heißt das dann. Und dann gibt
Genau.
es eben diesen Weg, der immer beliebter wird. Naja, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, immer schön direkt am Wasser lang.
Genau.
Den Costa, den bist du dann auch gelaufen. Das war auch wirklich, du sagst ja selber, ne? Ich bin Nordlicht, das hat damit auch zu tun gehabt.
Ja, also ich liebe das Meer, ich brauche das Meer auch für mich selber und das hat für mich immer einen guten Erholungseffekt. Und das war so mein Grundgedanke, den ich hatte. Ne? Ey, wenn du schon wandern gehst und die Möglichkeit hast, an der Küste zu wandern, klar, dann mach das. Und das war auch wirklich ideal. Ich würde gerne auch nochmal den Zentralweg gehen, ja, weil ich glaube, der hat auch wirklich seinen Reiz. Der ist, ich glaube, aber ein Ticken kürzer.
Genau, der ist ein bisschen kürzer. Kann ich dir sehr empfehlen, bei dem bin ich jetzt tatsächlich, ich bin in Kostern auch nicht gegangen, sondern ich war bin immer abgebogen, einfach weil ich das beim ersten Mal auch unfassbar schön fand. Und da auch zwischendurch mal ein-, zweimal das Gefühl von dem Berg aufkommt. Auch das ist mal interessant, wenn man sich mal ein kleines bisschen fordern möchte. Ich frage deswegen aber nochmal nach bei dem Koster, weil da habe ich unterschiedliche Sachen gelesen oder auch mit Pilgern in Santiago gesprochen, die haben mir verschiedene Sachen erzählt. Zum einen war der Gedanke bei vielen Leuten, wir laufen immer am Meer. Da habe ich eine romantische Vorstellung von, dass da ein Weg ist. Entweder ich laufe direkt am Wasser, das wird wahrscheinlich sehr anstrengend sein, den ganzen Tag durch den Sand zu stiefeln. Aber da gibt es oben einen befestigten Weg, ich sehe aber das Wasser. Und dann sagen mir aber auch Pilger, es gab aber auch Tage, da war man so 500 Meter vom Wasser entfernt. Und man wusste, da ist irgendwo der Ozean, aber man hat ihn jetzt gar nicht so immer gesehen. Sag uns mal, wie das aus deiner Erfahrung heraus war. Nicht, dass wir am Ende losgehen und sind dann am Ende enttäuscht.
Nee, ist tatsächlich so. Du läufst die ersten 2-3 Etappen. Das ist so ein Holzsteg, den die da gebaut haben. Das haben die echt schick gemacht. Das ist wirklich toll und lässt sich auch sehr gut laufen. Also für mich war das ideal. Für meine Füße, für meine Gelenke war das echt toll. Und das war tatsächlich so, ja. Das war meine 4. Etappe. Da gehst du ein bisschen weg von der Küste. Und ich wusste, wenn ich da, wo ich hin wollte, zu der Herberge, der offizielle Weg ging rechts rum und ich musste links rum. Und dann habe ich mich auch gnadenlos verlaufen, weil warum auch immer, GPS funktionierte nicht. Und irgendwie sind da natürlich dann auch keine Pfeile, weil das war nicht der offizielle Weg. Und habe dann irgendwann festgestellt, nachdem auch mein GPS wieder ging, dass ich schon zu weit gelaufen bin. Und der hätte dann 1,5 Kilometer zurücklaufen müssen. Und den Gedanken fand ich gar nicht reizvoll, weil ich war schon ziemlich kaputt. Und allerdings war dann die nächste Herberge 7 Kilometer weiter weg. Und das fand ich irgendwie auch nicht so spannend. Ich habe dann aber die 7 Kilometer genommen, habe mich da durchgequält. Und das war tatsächlich ein bisschen weiter weg von der Küste. Du gehst danach dann aber wieder, die 5. Etappe war das, dann gehst du dann langsam wieder Richtung Küste zu hin. Also das ist recht. Du kannst das auch umgehen, indem du wirklich direkt am Meer längs läufst. Das kannst du auch machen. Ist teilweise sehr kieshaltig, also im Portugal eher Kies als Sand. Und aber ich wollte schon den Weg, also ich wollte den Pfeilen nachlaufen. Ich wollte da jetzt nicht auf eigene Faust mehr irgendwas ausklambüsern. Und ging ja dann auch in die Hose, als ich da mal nicht den Pfeilen nachgelaufen bin.
Ja, zack. Ja,
wie das dann so ist.
So schnell
kannst du. Aber auch dann ist es so, denn schicksalshafte Begegnung, dann habe ich da in der Herberge, als ich dann nachher angekommen bin, zwei kennengelernt, einmal Tommy aus Irland und Nadine aus Philadelphia. Und die quasi meine Englisch-Skills weit nach vorne gebracht haben. Und die haben mich 3-4 Tage begleitet. Und mit Tommy habe ich heute noch Kontakt. Und das ist wirklich ganz wunderbar gewesen. Weil in Vigo musste ich ja dann ein Hotel buchen. Und das war komplett auf Englisch. Und ich war so froh, dass ich das flüssig frei abhandeln konnte. Und ja, nee, da war ich sehr dankbar für. Ja.
Wann bist denn du vom Wanderer zum Pilger geworden?
Tatsächlich am 2. Tag.
Das wirklich? War so.
Ich habe
so schnell.
Ich habe an der ersten Etappe habe ich auf 3/4 der Strecke jemanden getroffen, eine nette Dame aus Deutschland, mit der bin ich dann ins Gespräch gekommen und wir haben dann sie sagt, wo willst du hin? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach, ich habe noch mir keine Vorstellung, ich habe eine grobe Richtung, wohin ich will und guck dann einfach mal. Und es hat tierisch geregnet, wir hatten beide den gleichen Poncho an und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Wir haben das Ding beide verflucht und wir sind abends essen gewesen und haben uns unsere Geschichten erzählt und ich habe da sehr viele Parallelen in ihrer Geschichte gehört und das hat mich sehr, sehr ins Grübeln gebracht und ich bin nächsten Morgen früh raus aus der Herberge und bin ans Meer und da hat es mich emotional zerschossen. Und da war das dann so, dass da habe ich meine erste Baustelle quasi abgehandelt und für mich festgestellt, wenn ich wieder zu Hause bin vom Camino, dann muss sich dramatisch in meinem Leben was verändern. Und da war mir dann irgendwann auch klar, dass das alles nichts mehr mit Wandern zu tun hat, was ich da gerade vorhabe, dass das dann doch eher was vom Pilgern hat und auch für mich sehr spirituell wurde. ist einfach so. Also jetzt nicht unbedingt religiös, aber doch sehr spirituell. Und weil da waren so viele schicksalhafte Begegnungen, die ich hatte in diesen 30 Tagen, das ist mit normalen Dingen nicht zu erklären. Ist einfach so. Das ist so irgendwie, der Camino gibt dir, was du brauchst und du weißt nicht, was du brauchst, aber wenn du es kriegst, dann erkennst du es. Und das ist mir ganz, ganz oft passiert auf diesem Weg. Unter anderem halt auch mit Marika, liebe Grüße gehen raus. Das war eine schicksalshafte Begegnung, weil die hat dann, sie ist dann auf den Zentralweg abgebogen danach und wir haben Handynummern ausgetauscht und sie hatte dann nachher ein bisschen Probleme und ich war recht schnell unterwegs und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir uns gar nicht wieder treffen. Aber als der Weg dann nachher quasi der Küstenweg an den Zentralweg rangeht, da haben wir uns dann auch tatsächlich wieder getroffen und ja, es war sehr, sehr, war sehr schön.
Das heißt, schon am zweiten Tag hat sich einmal aus den Latschen gekippt. Womit du wahrscheinlich gar nicht gerechnet hättest. Also abends einfach ein gutes Gespräch, was offenbar Spuren hinterlassen hat bei dir auch. Und dann am nächsten Morgen auf einmal der Blick vom Wasser und vom Meer und dann holt dich alles auf einmal ein.
Und das ist so, als Norddeutscher kann man das, glaube ich, nachempfinden, was Meer mit einem machen kann. Und Meer kann wirklich sehr viel mit einem machen. Es ist für mich immer wieder schön, wenn ich an den Strand gehen kann und sowas. Es ist nie was, wo man sich dran gewöhnen kann. Das geht einfach gar nicht. Also ich zumindest nicht. Wie andere das mit den Bergen haben, habe ich das mit dem Meer. Und ja, das ging dann am zweiten Tag tatsächlich schon los. Und von da an hatte ich auch wirklich, also ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich war 30 Tage unterwegs. Ich bin ja am ersten Urlaubstag los und meinen letzten Urlaubstag wieder zurück. Und ich hatte 30 Tage lang nur tolle, positive Begegnungen, Erlebnisse, auch an meinem Shit-Day. Selbst an dem konnte ich hinterher noch was Positives gewinnen.
Dann lass uns mal kurz auf diesen Shit-Day kommen. Was ist denn da passiert, dass es ein Shit-Day war?
Das war meine 6. Etappe. Ich bin morgens ganz normal los, relativ früh raus. Wetter war gut, ein bisschen windig und irgendwann fing es an zu nieseln. Und da rächte sich dann wieder meine schlecht ausgerüstete Regenklamotten. Poncho wollte ich nicht anziehen, dafür war es zu wenig. Niesel ist für uns nichts. Dann hatte ich so eine Fließjacke an und irgendwann merkte ich halt, irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich werde krank. Ich fühlte mich schlecht. Es ist so, als wenn du so einen Infekt kriegst. Ne? Und es zog sich irgendwie so hin. Das glaube ich. Ich wollte nur bis Bayona laufen, das wären 18 Kilometer gewesen. Ich hatte dann ein Hostel gebucht. Ich bin mittags da angekommen, stand vor diesem Hostel und ich war erschrocken. Es war dreckig, es war nicht schön und ich da wollte ich einfach nicht rein. Dann bin ich an den Hafen und habe gedacht, Scheiße, was machst du jetzt? Und dann gehst du 5 Kilometer weiter. Habe ich da angerufen bei der Herberge, habe auch ein Zimmer bekommen, bin dann dahin. War mindestens genauso gruselig, diese Herberge. Ich wollte Tapas essen. Ich habe keine Tapasbar gefunden. Ich habe dann aus lauter Verzweiflung die schlechteste Pizza meines Lebens gegessen. Die hat mir wirklich dann auch noch den Magen verdorben, so halbwegs. Ich habe abends in dieser Herberge gelegen. Die Duschen waren widerlich. Es war einfach wirklich eine einzige Katastrophe, der ganze Tag. Und abends habe ich im Bett gelegen und habe mit allem gehadert und habe gedacht, alles, was du hier gerade machst, ist völliger Blödsinn, was du hier veranstaltest. Ja. Und dann habe dann irgendwie tatsächlich meine Nichte, was die nie gemacht hat, die hat mir dann irgendwann, ich habe auf Instagram so ein paar Bilder gepostet und so, das hat sie dann gesehen und hat mir dann geschrieben, dass sie das ganz toll findet und stolz auf mich ist und sie hat mich lieb. Und ich so, boah. Und das war so ein Schick. Auf einmal war die Welt wieder in Ordnung und ich bin dann irgendwann eingeschlafen und nachts bin ich dann aufgewacht von Baulärm, weil sie da irgendwelche Rohrleitungen zersägt haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich morgens um 6 aufgewacht und bin dann im Dunkeln raus. Ich brauchte meine Taschenlampe angemacht, Klick, Taschenlampe, Batterie, alle. Es zog sich halt so, ne? Und es ist so, ja. Aber als dann die Sonne aufging, da hatte sich auf einmal, das war so ein Gamechanger und dann war auf einmal wieder alles gut und ich hatte diesen Shit überstanden. Ich bin nicht krank geworden. Ich konnte einfach ganz normal weiterlaufen. Ich war einfach nur müde, glaube ich. Ich war körperlich einfach nur müde.
Und bisschen durch.
Ja, und dann hat sich das aber irgendwie wieder ergeben und der nächste Tag war einfach gut.
Mit dem Sonnenaufgang waren die 24 Stunden Shit-Day wirklich vorbei.
Quasi, so, genau. Ja.
Aber wirklich lustig, ja, wie du es erzählst. Ja, ich habe mir noch viele Fragen aufgeschrieben, die ich dir stellen will, aber jetzt bin ich tatsächlich schon so ein bisschen bei den kleinen Pilgerwundern. Du erzählst gerade so sehr, sehr emotional auch über das, was da passiert ist unterwegs. Du hast schon erzählt, du hast den Engel verloren, dann hast du an dem Tag dann noch eine gute Begegnung. ich weiß, dir ist unheimlich viel auf diesem Weg passiert. Du hattest einmal so richtig den kompletten Camino von vorne bis hinten. Was ich gut finde, ja. Du sagst, du bist 30 Tage unterwegs gewesen, du hast dir Zeit gelassen, weil die hättest du natürlich theoretisch gar nicht gebraucht. Ne? Du hättest das auch schneller machen können. Du warst jetzt auch, glaube ich, wie viele Tage warst du allein in Santiago am Ziel?
Ich war, ich habe tatsächlich am Anfang 2 Tage Porto gemacht. Ich habe Porto Sightseeing gemacht und bin dann nach 2 Tagen Porto Sightseeing mich losgelaufen. Bin dann, ich muss lügen, ich glaube, ich war 13 Tage oder so hat es gedauert bis Santiago. Kommt hin ungefähr, ne? Ich
glaub, kommt hin, ja.
Denn ein Tag in Santiago, ich bin am 19. April in Santiago angekommen, am 20. hatte ich Geburtstag
und
hab dann damals ja gesagt, alles, was mich auf dem Platz auf Deutsch anspricht, kriege ich ein Bier ausgegeben. es war nicht so viele, es ging.
Ja.
Dann habe ich gesagt, einen Tag Santiago gemacht und dann bin ich weiter nach Fisterra über Muxia gelaufen. Das waren dann ja auch nochmal 5 Tage.
Ja.
Danach zurück nach Santiago, da habe ich dann 2 Tage gemacht, wo wir uns dann ja wieder getroffen haben.
Darf ich das mal ganz kurz erzählen? Wir haben uns tatsächlich vorher nur über Instagram mal geschrieben, ne? Und irgendwie, das war ganz witzig irgendwie und du warst unterwegs, ich war unterwegs und so weiter. Und wir kannten uns aber bis dato nicht. Wir haben uns ja bis heute eher nur ein einziges Mal gesehen. Und das war tatsächlich so, ich wusste nicht mal, dass Olli gerade in Santiago ist. Als ich ankam an diesem Tag, an diesem Mittag, Nachmittag, wann immer das genau war, laufe ich auf die Plaza vor die Kathedrale und ich habe da so meine Säule. Hinten, ich weiß, hinten links immer von mir, wenn man so vor der Kathedrale steht, hinten links ist meine Säule und da gehe ich drauf zu und mich lacht von dort sitzend jemand an und ich sage nur so, nee, das kann jetzt nicht sein. Da hast wirklich du an meiner Säule gesessen. Und hast dort in dem Moment einfach auch gerade, also na, wie man es halt so macht, Pilger beobachten beim Ankommen.
Habe ich alle beide Tage gemacht tatsächlich. Ich bin mittags immer hin und habe Pilger geguckt. Ich habe da 2 Stunden gesessen und es ist einfach nur schön anzuschauen.
Ein unfassbar tolles Gefühl. Und dass du auch noch gerade, also ich meine, ich hätte auch 2 Stunden später ankommen können, wärst du weg gewesen wahrscheinlich oder schon eine Stunde später. Deswegen ist das halt, war das auch wirklich so ein wunderschöner Zufall. Und wir haben uns auch sofort erkannt, ohne uns jemals gesehen zu haben. Ne? Also es war wirklich gleich, das kann doch nicht sein. Und da habe ich zu Olli nur gesagt, gib mir bitte 3 Minuten, ich bin gleich bei dir. Habe mich an eine andere Säule gesetzt und habe dort einfach, bin kurz mal angekommen und dann haben wir auch gleich nochmal ein Bierchen getrunken danach. Und
nachmittags Bier trinken. Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr cool.
Das Beste, was man machen kann, nachmittags Bier trinken, ist immer eine gute Idee, vor allem dort.
Ja, unbedingt.
So, aber das heißt, du warst also noch in Muxia, du warst noch in Finisterre, das heißt am Ende bist du auf die 30 Tage einfach so gekommen durch alles in der...
Genau, dann 2 Tage Santiago, hinterher nochmal 2 Tage Porto und ich habe es einfach genossen und wirklich mir auch Zeit gelassen. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich nur jedem raten kann, der diesen Camino vielleicht auch das erste Mal läuft, dass man sich hinterher nochmal so ein bisschen Zeit zum Reflektieren lässt. Und klar, wenn man den Weg einfach nur abläuft und man hat da jetzt so keine besonderen Sachen erlebt irgendwie, dann kann man auch wieder nach Hause fahren, das ist alles hübsch. Aber ich weiß nicht, ich glaube, so, wer den Camino läuft, der erlebt auch schon wirklich tolle Sachen. Und mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben alle irgendwie so die ähnlichen Emotionen und Gefühle erzählt. Ich meine, ich habe noch so ein paar andere Sachen erlebt, aber es ist schon wirklich toll, was auf diesem Weg passiert.
Ja, dann nimm uns doch gleich mal mit zu deinem Highlight. Die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, welche Pilgerbegegnung dir im Kopf geblieben ist. Und jetzt lässt sich das wahrscheinlich in der Einzahl, im Singular gar nicht so sagen, wenn ich schon mitkriege, du hast ja 100 Menschen kennengelernt auf diesem Weg.
Ach, ganz so viele waren es nicht. Es waren, ich weiß gar nicht, es waren vielleicht 12, 13 Leute oder so, aber alle, jede für sich ganz, ganz tolle Menschen und ganz tolle Begegnungen gewesen und die meisten davon auch tatsächlich an meinem Geburtstag dann auch in Santiago noch gesehen und mit denen noch was trinken gegangen oder essen gegangen oder sonst irgendwas. Und einfach, also wirklich, sie sind mir alle im Herzen geblieben. Ich habe zu einigen auch noch Kontakt und wie das dann so ist, manchmal spielt das Leben wirklich verrückte Geschichten und habe dann auch noch eine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt quasi zusammen bin. Also ich habe mich, es war ja das, was mir am 2. Tag in den Kopf gekommen ist, dass ich mich von meiner Frau trennen muss. Und mir war auch klar, dass wenn ich mich von meiner Frau trenne, dann will ich nie wieder irgendetwas mit einer Frau zu tun haben und habe dann doch tatsächlich da eine kennengelernt am Ende quasi meines Pilgerweges. Und das passte sofort irgendwie ganz kurioserweise. Sie wohnt in München, ich in Hamburg. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Ferne, aber wir kriegen es geregelt und das ist...
Jetzt müssen
das Nachhaltigste.
Ja, das ist natürlich das Ich meine, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz zurückrollen. Du bist auf diesen Weg gegangen, weil du gesagt hast, ich möchte eine Runde wandern. Ja. Ein bisschen so Kopf frei kriegen, ne? Einfach mal für dich auch alleine wieder sein, so wie man das halt gerne mal ist. Eine Runde wandern. Und dann am Ende haut dir das dein Leben aber mal sowas von durcheinander. Also du lebst jetzt quasi in Scheidung sozusagen, oder?
In Trennung quasi gerade. Ich wohne jetzt in meiner eigenen Wohnung. Genau, ich bin ausgezogen. Ich wohne jetzt in meiner eigenen Wohnung. Nach 30 Jahren Beziehung, nach 24 Jahren Ehe. Die schon lange nicht mehr gut lief. Das ist einfach so. Das macht man ja nicht von heute auf morgen, sondern es lief schon viele Jahre nicht gut. Und es gipfelte sich halt so ein bisschen. So, und wenn du denn so viel oder so komische Erlebnisse halt hast und dann auch noch jemanden kennenlernst und das ist tatsächlich so gefühlt eine Seelenverwandte, weil das ist so viel Gemeinsamkeit wie mit der Frau, das ist schon erschreckend eigentlich und möchte man meinen, das kann gar nicht gehen. Aber es geht tatsächlich und es ist im Moment gerade für mich, es war wirklich ein Gamechanger und ich habe nicht nur körperlich, äußerlich 18 Kilo abgenommen jetzt in der Zeit, ich habe allein auf dem Camino 7 Kilo verloren. Es ist, es hat sich für mich dramatisch viel geändert. In meinem Job hat sich einiges getan und das ist also, es ist seit Camino, mein Camino hört einfach nicht auf. Das Positive ist immer wieder da.
Das heißt, ich stelle mir vor, du bist da an diesem ersten, zweiten Abend, unterhältst dich mit der Frau, merkst dann immer mehr, okay, das Zuhause, das ist jetzt auch wahrscheinlich einfach durch, das funktioniert einfach nicht mehr. Und dann ist nächsten Morgen die Nummer mit dem Meer, da kommen die Wellen kommen, die Wellen gehen, so, da hast du auch deine Gedanken gehabt. Und dann war dieser Punkt gesetzt und dann, wie du selber sagst, ne, dann ist man ja eigentlich durch, dann hat man so, jetzt erstmal Ruhe, jetzt erstmal ich. Ja. So irgendwie, und dann kurz vor Ende. Erzähl mal von ihr, also wie habt ihr euch kennengelernt? Also auf dem Weg wahrscheinlich, beim Laufen?
Ich habe die Marika, die ich am ersten Tag kennengelernt habe, die ist ja dann auf den Zentralweg gegangen und die hat.
Das war Marika?
Ja, genau.
Vom ersten Abend, das war genau die auch.
Genau. Ach, die hat dann quasi die Rita, so heißt sie, kennengelernt. Und die sind dann die ganze Zeit die sind, glaube ich, die ganze Zeit zusammengegangen. Und als der Weg quasi zusammenführt, ich habe ja nicht mehr damit gerechnet, dass ich Marika nochmal wiedersehe. Wie der Zufall das will, hat Marika die gleiche Herberge gebucht wie ich. Ja. Und ich hatte mich mit Tommy, mit meinem Freund aus Irland, zum Essen verabredet. Der hatte Gott sei Dank eine andere Herberge gebucht, weil er schnarchte fürchterlich laut. Und er rief mich an und sagte, ey, ich hab hier ein geiles Restaurant, wollen wir Fisch essen? Ich habe hier einen Tisch und so. Ich sag, du, gib mir eine Viertelstunde, ich bin gleich da. Ja. Und gehe aus der Herberge raus und dann sehe ich nur, wie Marika völlig planlos durch die Gasse da läuft und hatte die Rita im Schlepptau. Und und dann haben wir uns gesehen und begrüßt und war total gefreut und in den Arm genommen. Und und dann sind wir nachmittags noch was trinken gegangen. Und nächsten Tag war es dann so, dass ich dann alleine losgelaufen bin, habe dann irgendwann die Rita und die Marika getroffen bei einem Café und dann haben wir noch zusammen Kaffee getrunken, dann sind wir zu dritt weitergelaufen und irgendwann hat sich die Marika abgesetzt und hat uns beiden alleine laufen lassen. Und dann haben wir uns lange unterhalten und dann haben wir auch in Ramalosa, war das glaube ich, in derselben Herberge übernachtet. Ja, und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf. Und dann haben wir im Padron war Fiesta und haben da fürchterlich gefeiert mit Felix und Michael aus Rumänien, mit noch zwei Pilgern, ein paar aus Frank und Beate aus Hamburg und dann kamen Lars und Dorte aus Dänemark und so viele Leute kennengelernt, unfassbar. Und die waren alle im Padron und wir haben fürchterlich viel Alkohol getrunken. Nächsten Tag sollte es 25 Kilometer nach Santiago gehen.
Okay.
Und Rita und ich hatten die glorreiche Idee in unserem Brand, den wir da hatten, Mensch, lass uns doch, das wäre doch cool, wenn wir zusammen in Santiago einlaufen.
Ja.
Und wir wollten uns dann morgens dann treffen und da gemeinsam hinlaufen, was am nächsten Tag keine gute Idee mehr gewesen wäre, weil mir ging es echt nicht gut. Ich hatte immer noch zu viel Alkohol im Blut. Ja. Und es waren wirklich harte 25 Kilometer. Boah. Wir haben dann irgendwann auf der Hälfte der Strecke, irgendwann haben wir uns dann getroffen, haben da zusammen Kaffee getrunken und sie ist vorweggelaufen und ich bin da gar nicht hinterhergekommen. Und dann hat sich das einmal gewandelt, denn auf einmal hatte ich so einen Energieschub gekriegt und bin wie ein Irrer nach Santiago gerannt und sie konnte nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann in Santiago angekommen. Ich war völlig im Eimer. Die letzten 5 Kilometer waren wirklich die schwersten Kilometer auf dem ganzen Weg.
Diese lange Straße, die dann auch durch Santiago führt, bis man zur Kathedrale ist, ja.
Und dann habe ich diese blöde Kathedrale nicht gefunden. Mhm. Nächsten Tag habe ich es gesehen. Ich bin schön im großen Bogen um diese blöde Kathedrale drumherum gelaufen. Ja. Und als ich dann irgendwann da war, bin ich dann auf diesem Platz rauf und das hat mich total geflasht auf diesem Platz. Es kamen alle Emotionen irgendwie raus und anderthalb Stunden später ist dann, ich habe mich dann irgendwann abgesetzt, ich hatte Rita eine Nachricht geschickt, ich habe gesagt, du, ich bin schon da und wenn du kommst, ich lasse dir erstmal einen Moment Zeit und komm an und dann, wenn du dann da bist, dann nach einer Viertelstunde, dann nehme ich dich mal in den Arm und dann ist alles gut. Und dann saß ich an der Säule, an deiner Säule habe ich gesessen, weil es fing so ein bisschen an zu regnen. Ja. Und da habe ich mich dann da reingesetzt und habe geguckt und ich war auch total noch in mir. Und dann irgendwann hörte ich nur, wie irgendjemand meinen Namen kreischt. Und ich weiß nicht, wie sie mich gesehen hat, aber sie hat mich gesehen. Sie war am anderen Ende des Platzes und hat mich aber dann irgendwie gesehen und hat mich und sie hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch da bin. Und und dann sind wir, war das so... Das war so eine schicksalhafte Begegnung. Nächsten Tag mein Geburtstag dann mit ihr gefeiert, da waren wir frühstücken zusammen. Und am 21. war es dann so, da bin ich dann ja weitergelaufen und habe morgens im Hotel noch gedacht, scheiße, ich muss mich ja mal um Rückflug kümmern. Mhm. Und habe dann mal so geguckt und gedacht, kannst du ja über München zurückfliegen. Ne? Und habe dann einen Flug nach München gebucht, habe geguckt, wie die Zugverbindungen sind. Und das war eigentlich, glaube ich, München oder Köln. Nee, das ist wirklich Wumpe. Ja. Habe ihr dann eine Nachricht geschickt. Ich sage, du, ey, ich bin dann am, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann Anfang Mai, in München, ich sage, wenn du Bock hast auf einen Kaffee, kannst du mich ja vom Flughafen abholen.
Ich bin zufällig in München. Ich habe dort.
Zufällig.
Ja, du, das
und sie hatte Lust und seitdem.
Das heißt auch, sie kam auf die Plaza in Santiago, sie kam an den Ziel ihrer Reise, an das Ziel ihrer Reise und dann sagt sie aber nicht, oh geil, da ist die Kathedrale, ich habe es geschafft, sondern oh, dahin sitzt Olli.
So ungefähr macht das sein, ja, irgendwie so das Gefühl könnte man haben. Ja, sie war jedenfalls auch ziemlich, weil sie war auch körperlich echt runter, das hat man gemerkt, also sie war sich auch sehr geschleppt nachher die letzten Kilometer. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir war das irgendwie so bei jeder Etappe. So die letzten zwei, drei Kilometer fühlten sich immer wie bis acht an.
Und das ist völlig egal, ob man 30 oder 8 Kilometer an einem Tag geht. Na gut, 8 vielleicht nicht, aber alles, was Richtung 20 geht oder so, die letzten Kilometer, das ist völlig egal, sind immer die schlimmsten.
Ja. Ganz kurios. Und an dem Tag war es, hinterher, als ich nach Muxia gelaufen bin, da war es nachher nicht mehr so. Das war komischerweise anders, aber auch ist irgendwie auch ein anderer Weg. Aber da war es jedenfalls so. Und auch bei ihr war es so, das hat bei ihr alles irgendwie reingehauen und sie war körperlich ziemlich kaputt dann auch. Und hat dann ja mich gesehen und nach mir gerufen und das war schon ganz kurios. Ja, war schon ein tolles Erlebnis.
Das heißt, du bist sozusagen mit einer neuen Beziehung vom Weg gekommen.
Ja, war mir da noch nicht so bewusst, aber doch, es ist so tatsächlich so, ja. Ja.
So, das ist jetzt schon alles ein paar Monate her.
Fünf
Monate ist das jetzt her. So, jetzt gibt's euch zwei immer noch.
Jo.
Ja, aber das kann ja auch sein, dass das einfach eine gute Zeit ist und man trifft sich danach und dann ist es aber irgendwann merkt man, ja gut, aber jetzt, das war halt so eine Camino-Liebe, wie gibt's ja auch. Das ist schon was Ernstes jetzt, glaube ich auch, ne?
Also es hätte Rosamunde Pilcher nicht besser machen können, glaube ich.
Bitte nicht. Bitte lass Rosamunde Pilcher vom Camino weg. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Und wir können das beide auch gar nicht so richtig fassen. Und wir sind dem Universum sehr dankbar, dass das Universum sich so viel Mühe gegeben hat, uns beide zusammenzubringen. Und Marika quasi als Wegbereiter, weil ich bin der festen Überzeugung, dass sie mich hat kennenlernen wollen und auch Rita hat kennenlernen und Rita geprüft hat und für gut befunden und sie mir übergeben und es sollte so sein.
Die hat sich,
klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, aber es ist tatsächlich, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist wirklich eine kuriose Geschichte.
Das heißt, sie hat sich auch ganz bewusst dann abgesetzt in dem Moment, wo sie euch alleine gelassen hat?
Gefühlt ja.
Doch. Seid ihr schon sehr nett. Einen großen Blumenstrauß schuldig, ja. jetzt mögen die anderen Fragen so ein bisschen belanglos klingen, aber ich möchte sie trotzdem mal noch stellen, um
stell sie.
So ein bisschen auf den Weg auch zu kommen. Mal unabhängig davon, dass du da auf wahrscheinlich schon so ein bisschen auf rosa Wolken auch gelaufen bist, hier und da zumindest mal.
Die letzten vier Etappen,
gut. Das heißt, davor hast du den Weg ja auch kennengelernt, wie die meisten auch. Hast du einen Geheimtipp für diesen Weg, bei dem du irgendwie sagst, das muss man unbedingt machen, das fand ich wirklich total schön, das habe ich vielleicht vorher anders erwartet oder gibt es sowas?
Nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber was ich so ein bisschen, womit ich ein bisschen hadere, ist, ich bin zu viel durchgerannt. Mhm. Ich hätte mir im Nachhinein gerne mehr Zeit genommen. Vielleicht auch mal an einem kleinen Ort einfach mal einen Tag länger bleiben oder Ich weiß, im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht, weil sonst hätte ich Rita nicht kennengelernt. Aber ich würde mir zukünftig, das war mein erster Camino und ich wusste nicht, wie es abläuft. Ich wusste auch gar nicht, ob ich es körperlich schaffe. Ich hatte als Plan, dass ich auch nach Fisterra laufe. Ich wusste aber nicht, ob ich es wirklich schaffe. Es hätte auch sein können, dass ich nach 2 Tagen sage, ey, bist doch bescheuert, jetzt such dir hier ein Hotel und mach 4 Wochen Urlaub. Die Option wäre auch gewesen. So, nun habe ich es aber geschafft und ich habe im Nachhinein, habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich mir vieles nicht genau genug angeguckt habe. Und das würde ich lieber nochmal machen. Also die Etappen ein bisschen bedächtiger, ein bisschen ruhiger angehen. Und ich bin immer zur Mittagszeit angekommen. Es tut gar nicht Not. Man kann auch späten Nachmittags ankommen oder manchmal auch abends. Man kriegt zur im Frühjahr relativ gut Herbergen, auch spontan gebucht. Jetzt zu dieser Zeit, glaube ich, ist ein bisschen überlaufen, ein bisschen voller alles, aber im Frühjahr und auch nachher und so im Herbst, glaube ich, hat man
Genau.
immer alle Möglichkeiten, auch spontane Herberge zu finden.
Wir sind jetzt gerade am 9. August, da zeichnen wir gerade auf. Ich bin auch einmal im August unterwegs gewesen, ist auch nicht zu empfehlen. Also das Wetter
Ja, ist auch zu heiß,
es
denke
hat
ich
mich
mal.
da wirklich weggehauen, was
Ja,
muss ich dazu sagen noch.
ja.
Gehst du den Weg nochmal? Oder einen Camino gehst du nochmal? Ich frage mal so,
Ja,
gehst du nochmal
unbedingt, ja,
auf den
unbedingt. Ich
Jakobsweg? Ja.
bin Pilger. Auf jeden Fall. Gerne. Nicht um jetzt neue Frauen kennenzulernen oder um Baustellen abzuhauen oder irgendetwas. Nein, ich
Ja.
möchte einfach doch gerne nochmal ein Camino. Ich würde gerne den Français laufen. Da müssen wir ein bisschen mehr Zeit für einplanen. Aber ich auf jeden Fall gehe ich nochmal wieder Caminos. Und ich möchte irgendwann mal sagen können, ey, ich bin 7 oder 8 Caminos gelaufen. Ich finde das immer ganz toll, wenn Leute solche Geschichten erzählen können. Finde ich großartig, weil da hat man einiges erlebt. Nicht unbedingt nochmal denselben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich den nochmal gehe, aber ey, es gibt so viele schöne Wege. Nicht über den Camino unten, den Fischerweg in Portugal. Portugal selber ist ein wunderschönes Land zum Wandern. Aber die Caminos sind natürlich großartig, was auch die Herbergen und sowas betrifft. Das ist schon echt toll.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, da würde man diesen Portugies noch ein bisschen verbessern können? Da ist noch so Bedarf, da ist es irgendwie mal aufgestoßen.
Gar nichts. Es liegt ja auch immer so ein bisschen an einem selber, glaube ich, was man draus macht. Ich war jeden Tag positiv überrascht, wie schön der Weg ist, wie nett die Menschen da sind, die Einheimischen. So herzlich tolle Menschen. Wenn du ein Problem hast, wenn du Hilfe brauchst, irgendwas, da lässt dich keiner hängen. Jeder wirft dir einen Bom Camino zu. Und das finde ich allein schon toll, weißt du? Und auch, dass die Leute dich zurückpfeifen, wenn sie sehen, ey, der hat einen Rucksack drauf, wo läuft denn der lang? Na, und das passiert dir hier in Deutschland nicht, das kannst du vergessen. Das passiert hier nicht. Ich glaube, dieses Camino-Feeling, das kriegst du wirklich nur in Spanien und in Portugal. Ist wirklich sehr toll. Und das nochmal, klar, wenn ich den nächsten Camino, da muss man den ersten wegnehmen. Also, das ist eine ganz andere Nummer, denn der neue Camino ist ein neuer Camino. Aber doch auf jeden Fall laufe ich wieder ein.
Was ist denn deine wichtigste Lektion von diesem Jakobsweg?
Dass man positiv eingestellt durchs Leben läuft und gerade den Camino positiv eingestellt läuft. Ich bin am 21. Richtung Muxia gelaufen. Da musst du an der Kathedrale vorbei und das war so ein recht emotionaler Moment für mich, weil da war irgendwie so ein bisschen so die Erkenntnis, so, ey, scheiße, jetzt sind sie alle weg. Also die ganzen Pilger, die du getroffen hast, die sind jetzt weg und du läufst jetzt hier alleine weiter. Aber ich wusste, der Tommy aus Irland, der wollte auch noch an dem Tag in die Richtung laufen. Und ich war wirklich sehr melodramatisch drauf und ich war traurig und das war alles so ein bisschen so, oh, und so. Und dann irgendwann habe ich Tommy eingeholt und Tommy, hey, cool, dass du da bist und so, hey, wie geht's dir? Und so, und ich sag, du ehrlich, ich sag, ich weiß nicht, mir geht's gerade irgendwie nicht so gut. Ich sag, ich bin irgendwie, ich sag, es war zu viel positiv, es war zu viel schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sagen könnte, aber es waren zu viel tolle Erlebnisse. Und er sagte Tommy zu mir, ey, du hast auch selber Schuld. Sagte, du läufst wie ein Walfisch auf Planktonjagd mit offenem, weiten Herzen durch die Gegend. Das Positive purzelt alles nur so in dir rein. Und da hast du doch auch selbst Schuld, wenn alles nur positiv auf dich. Und er hatte tatsächlich recht. Und ich hab so viele tolle Erlebnisse gehabt. Und ich bin, glaube ich, auch nur mit einem Dauergrinsen in diesen Camino gelaufen. Und ich glaube, die Energie, die ich ausgestrahlt habe, das hat man auch in meinen Bildern gesehen, auf meinem Post gesehen. Leute haben alle gesagt, ey, man sieht dir das echt an, dass du Spaß hast. Und ich hatte wirklich Spaß. Und es war einfach nur toll. Und keine Angst haben, einfach loslaufen und positiv eingestellt sein. Und dann wird der Camino ein Selbstgänger.
Berühmte letzte Worte.
Ja.
Olli, hab vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge gelernt, zum einen über den Portugies und über die Varianten, die man gehen kann und ja, man sagen ja immer so diese Camino Wunder, die es zwischendurch immer gibt. Mal sind es die Kleinen, mal sind es die Großen, mal ist es eine Geste, mal ist es eine Umarmung, mal ist es ein gutes Wort und mal ist es auf einmal ein kompletter Game Changer, um das Wort nochmal zu benutzen, wie bei dir, sodass der Camino ja quasi ja ewig weitergeht, erstmal.
Erstmal, also gefühlt ja. Gefühlt ja. Ich genieße es. Das Leben ist schön.
Es gab übrigens mal, nur mal so am Rande, es gab mal ein Bild von einem Paar, das ich auf dem Camino kennengelernt hat. Das habe ich im Facebook mal gesehen. Und die haben dann geheiratet später, irgendwann mal. Und die hatten ein schickes, sie hatte ein schickes Kleid an, er hatte einen tollen Anzug an. Aber die Schuhe, das waren die vom Jakobsweg.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Just saying, nur mal so. Olli, dann grüß mal die Rita ganz lieb.
Ja, werde ich machen.
Alles Gute und vielen Dank, dass du auch so offen alles erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir für das tolle Gespräch.
Pilgern auf den Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.